Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft. Wir haben einen neuen Bundeskanzler. Olaf Scholz ist jetzt offiziell im Amt. Die Ampel steht. Ja, und was bedeutet das für uns als Bürger und für die Wirtschaft? Wird es eher rot, gelb oder grüne Vorzeichen geben? Das bespreche ich heute mit Rolf Pieper. Er ist internationaler Finanzmarktexperte, Ex-Investmentbanker, er ist Klardenker, er hat die Portfoliotheorie Triversifikation erfunden und heute ist er bei mir. Rolf Pieper, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, denkwürdiger Tag, an dem wir heute zusammenkommen. Neue Bundesregierung, endlich nach der Wahl, jetzt also auch die Köpfe dazu im Amt. Wir wollen so einen kleinen Jahresrückblick ja auch wagen heute, aber erstmal zum Aktuellen. Was sagen Sie? Wie sind Sie jetzt auf die Ampel zu sprechen?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei so viel Stoff, den diese Politik liefert. Das ist ja eher Satire als echte Politik. Ich bezeichne ja den Koalitionsvertrag nicht als Koalitionsvertrag, sondern als Koala-Vertrag. Der Koala ist ja ein Beuteltier und beim Koala ist es so, dass es als Tier in die Geschichte eingehen wird mit relativ weniger Gehirnmasse in Relation zum Körpergewicht. Und das sehe ich auch in der neuen Politik und in der neuen Regierung. Da müssen wir mal schauen, was daraus wird. Aber im Prinzip ist dieser Koala-Vertrag ein Verrat an den Idealen. Jede einzelne Partei hat ihre Ideale verraten, um hier nun in die Regierungsposition zu kommen. Also die Grünen sind so heiß aufs Regieren, die werden ihr Klimaziel nie erreichen. Die 1,5%, die versprühen so viel Hitze, weil sie unbedingt regieren wollen, dass man mal schauen muss, was daraus wird. Ich persönlich glaube, dass wir irgendwann wieder nach Merkel und Spahn rufen werden und dass das nicht gut wird. Und ich mache mir große Sorgen. Auf der anderen Seite, super positiver Effekt, wir sind ein paar Leute los. Wir sind den Spahn los, wir sind meinen besonderen Freund Andi Scheuer los, das muss man wirklich sagen. Den hatte ich ja schon öfters hier zum Thema. Und wir sind Herrn Altmaier los, also da bin ich auch sehr froh. Die Saarländer werden natürlich ein großes Problem bekommen. Das wird eine humanitäre Katastrophe, weil die Regale bald dort leer gekauft sind, wenn er wieder im heimischen Gefilde ist. Also insofern schauen wir mal, was daraus wird, aber ich glaube, es wird nicht gut.
Und Herr Pieper, dafür haben wir aber auch andere Namen wie Karl Lauterbach bald, aber vielleicht darüber noch später. Vielleicht fangen wir noch mal so ein bisschen grundsätzlicher an. Ist die Wahl für Sie auch das Ereignis des Jahres 2021?
Also da ich, ich sag mal, Hardcore-Politik-Analyse betreibe, habe ich mich eine Zeit lang abgewendet. Ich konnte es nicht mehr ertragen, die Trials und was wir da so alles erlebt haben und diese Medienhype um diesen Wahlkampf. Und ich habe mich auf meine persönlichen Dinge konzentriert. Ich bin Opa geworden. Ich selber habe ein 60-40 gefeiert, 60 Jahre Geburtstag, 40 Jahre im Geschäft und zu guter Letzt ist mir das gelungen, was vielen eben nicht gelingt, dass viele meiner Kunden auch meine Freunde geworden sind. Wir sind zusammengerückt in dieser Zeit und das ist sehr, sehr wertvoll. Ich betreue Kunden in 34 Ländern dieser Erde. Das 34. Land ist kürzlich mit Südafrika dazugekommen und das waren meine Highlights in diesem Jahr, denn die ganze Gemengelage ist, die macht einen ja depressiv. Corona hin, Corona her, Politik hin, Politik her. Es ist eine Gemengelage, die vielen, vielen Menschen große Sorge bereitet. Einmal im gesundheitlichen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich. Und insofern habe ich meine Highlights woanders gesucht. Und dann haben wir ja jetzt neue Minister. Und dann schauen wir mal, was aus uns allen wird.
Der Wahlkampf, den haben wir alle gut im Blick, mitunter andere Köpfe, als jetzt dann noch nach vorne geschoben werden, zumindest bei den Grünen. Wenn Sie den Wahlkampf und die Wahlthemen sehen und jetzt die Regierungsbildung, was für ein Fazit ziehen Sie daraus? Haben Sie das Gefühl, dass da was Positives, Neues entstanden ist, dass ein Aufbruch stattfindet?
Also beim ersten Blick könnte man ja sagen, es wird positiv. Ne? Aufbruchstimmung und Fortschrittsprogramm und wie der Koala-Vertrag sonst noch so heißt. Ich muss allerdings sagen, beim tieferen Hinblick mache ich mir ganz große Sorgen. Stellen Sie sich doch mal diese Ministerriege, schauen Sie doch mal, da ist. Also ich bin froh, dass der Yeti aus Bayern uns erspart geblieben ist. Ich hatte so immer im Kopf, Kopf, der wird Verkehrsminister und kommt mit dem Lastenfahrrad vor den Reichstag gefahren. Das hatte ich im Kopf. Aber ich tue auch jedem Yeti in Himalaya sehr weh, weil ich die Yetis als fortschrittlicher ansehe als ihn. So, und dann haben wir jetzt Cem Özdemir. Ein Veganer als Landwirtschaftsminister, das ist doch wohl mal ein Knaller. Die Landwirte werden im Dreieck laufen, so einen als Landwirtschaftsminister zu haben. Da mache ich mir ganz, ganz große Sorgen. In der nächsten Reihe, und da merkt man, dass man in der Politik auch nichts gelernt haben muss, ja, Claudia Roth. Staatsministerin für Kultur. Ist das nicht eine blendende Besetzung? Auch da muss ich sagen, die Koalitionsverhandlungen haben ja gut begonnen. Worüber haben die als erstes gesprochen? Über Cannabis. Und jetzt musst du dir die Birne so zudröhnen, damit du das, also ich bin froh, dass es legalisiert wird, denn mein Alkoholkonsum hat exponentiellen Verlauf und jetzt kommt Cannabis obendrauf, weil ich das alles nicht mehr ertragen kann, ja. Und dann, zu guter Letzt, die Überraschung, 2 Tage vor Vereidigung, Herr Klabauterbach wird Gesundheitsminister. Ja, ich hatte schon Sorge, er lässt sich umoperieren, um die Frauenquote zu erfüllen. Dann hätten wir eine Carla Lauterbach als Gesundheitsministerin gehabt. Er ist ein Gesundheitstaliban. Ich halte den für maximal gefährlich. Und wenn sie dann die weitere Ministerreihe durchgehen, muss man sagen, ich habe große Sorgen um unser Land, also Deutschland. Ich sag's mal ganz hart, ich glaube, Deutschland ist jetzt ziemlich am Arsch.
Aber muss man sich jetzt nicht Sorgen machen um die deutsche Talkshow-Landschaft? Wer sitzt dann abends bei Lanz, Anne Will, Sandra Maischberger noch, wenn Karl Lauterbach jetzt Minister ist?
Ja, der Programmdirektor hat echt große Probleme. Hart aber fair, Maischberger, Anne Will und wie sie heißen, werden natürlich leere Seele haben, weil Karl oder Carla dann nicht mehr am Start ist. Ja, und man muss ja sagen, vor dem hat seine eigene Ex-Frau gewarnt. Ja, auch eine studierte Dame, auch im Ärztinnenbereich. Sie hat gesagt, das wird er, man dürfte niemals zum Minister machen. Und jetzt haben wir ihn zum Minister. Das wird heftig, heftig, heftig. Sie hat es ausdrücklich gesagt im Interview, hoffentlich wird er nicht Minister. Und jetzt ist er Minister. Ja. Und der Lanz wird es auch schwer haben. Der wird ja einsam. Der war ja bisher in der WG mit dem Lauterbach. Jetzt wird er einsam. Jetzt muss er sich einen neuen Partner suchen. Ich denke, für Altmaier ist kein Platz. Aber gucken wir mal, vielleicht zieht ja Spahn ein.
Es gab jetzt gerade eine wichtige Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht und viele haben kritisiert, dass das wichtigste Gericht des Landes so lange still war und so lange auch gebraucht hat, um sich mit dem Thema Corona zu beschäftigen. Es gab viele Klagen wegen der Schließung, wegen der Lockdowns, anderer Dinge und das Gericht hat sich nun endlich, muss man sagen, dazu geäußert.
Ja, da nehme ich gleich zur Stellung. Wir haben doch die wichtigsten noch in der Regierung vergessen. Wir haben einen Kanzler mit Gedächtnislücken. Das müssen wir uns einfach mal vorstellen. Cum-Ex, Wirecard, die Warburg Bank und schwupps, auf einmal haben wir eine Aktienrente. Das alte Netzwerk schlägt gnadenlos zu, ja. Und über unsere Außenministerin haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen, ja. Da muss man einfach sagen, bisher haben ja nur wir über sie gelacht, zukünftig die ganze Welt. Sie bekämpft das Fliegen und als Außenministerin, wie will die mit der Rikscha anreiten oder was auch immer. Also ich kann das gar nicht mehr ertragen, was so los ist. Was ich nicht ertragen kann, um auf Ihre Frage zu kommen, ist natürlich Entscheidung des Grundgesetzes. Für mich gilt 2G und 2G ist für mich das Grundgesetz. Und da sind ja in Karlsruhe mittlerweile in der Richterschaft Menschen angekommen, die von der Politik eingesetzt sind. Dudes-Freunde von Angela Merkel. Ich denke mal, nicht mehr unabhängige Menschen. Und deswegen, Advent, das Grundgesetz brennt. Und das ist zurzeit die aktuelle Situation. Ich mache mir ganz, ganz große Sorgen. Die Urväter unserer Verfassung drehen sich im Grabe um, was hier gerade passiert mit den Urteilen. Und das ist eine bedenkliche Entwicklung.
Das heißt, für Sie ist aber auch klar, dass diese ganzen Lockdowns dann nicht verfassungsgemäß waren?
Für mich ist klar, dass sie nicht verfassungsgemäß sind, weil die Betrachtungsweise, die Draufschau, ist eine falsche. Also erstmal die Unversehrtheit des Körpers ist eine Geschichte und auf der anderen Seite die Freiheitlichkeit der Persönlichkeit. Es ist richtig, dass Maßnahmen ergriffen wurden. Ich denke, es leugnet niemand, dass es eine schwere Krankheit gibt, nennen wir es mal so. Und ich habe selber im eigenen Umfeld mittlerweile Fälle, wo Menschen ziemlich krank geworden sind. Das ist sehr bedauerlich. Auf der anderen Seite findet ja dadurch eine Stigmatisierung der Menschen statt und damit auch harte Einschnitte in deren Persönlichkeitsrechte. Ja? Und wenn Sie heute die auf der Meinung sind, schauen Sie sich den Fußballer an von Bayern München, ja, was wie der Junge, der Kimmich, durch die Gegend getrieben wird, wie freilaufendes Wild, was angeschossen werden muss, dann sehen Sie, wie unsere Gesellschaft ist. Ein Mensch mit einer anderen Meinung ist mittlerweile ein Feind. Er ist nicht mehr Teil der Gesellschaft und diese Stigmatisierung findet in der großen Breite statt. Und da hat der Gerichtshof in Karlsruhe diesem ganzen Treiben Rückendeckung gegeben. Ja. Und das ist sehr schlimm.
Jetzt sind wir mitten in einer vierten Welle. Es wird wieder über Maßnahmen diskutiert und man hat das Gefühl, hat man irgendwie nicht aus den vorherigen Wellen gelernt und vor allen Dingen auch wieder im Gesundheitsbereich. Dann geht es neue Impfungen, dann sind wieder nicht genug Impfungen irgendwie da, dass alle Leute, die an der Schlange anstehen, ihre Impfungen bekommen. Auch gerade Ex-Gesundheitsminister Spahn stand da auch in der Kritik.
Ja, zu Recht, der gehört geteert und gefedert, der Herr Spahn. Das muss man einfach sagen, ja. Also einmal, wo kommt er her? Er ist Banker, ja. Was qualifiziert ihn? Nichts. Also ich bin auch Banker, ich kann ja demnächst dann auch Gesundheitsminister werden oder ich löse den Baerbock ab, ja. Aber am Ende des Tages muss man sagen, er hat ja unser Gesundheitssystem in einen Wirtschaftsprozess gemacht. Er hat also versucht, Gewinnschwellen zu erreichen durch Einführung der Fallpauschalen. Viele Kliniken haben geschlossen, viele Betten sind nicht mehr da. Hätten wir all die Betten noch, die wir vor Spahn gehabt haben, hätten wir diese Situation nicht. Da muss man sich klar, also dramatische Fehler entwickeln. Wenn ich dann weiß, dass ich boostern muss und wir wahrscheinlich uns alle daran gewöhnen müssen, zweimal im Jahr zum Impfen zu gehen, der 6-Monats-Zyklus gibt es ja dann her, dann darf ich doch mitten im Sommer keine Impfzentren schließen und weitere Betten schließen. Ja? Das ist Staatsversagen. Das ist eine Ausgeburt von Staatsversagen. Herr Spahn gehört aus meiner Sicht überprüft und auch für seine Fehler zur Rechenschaft gezogen. Wegen ihm scheinen Menschen, ich muss aufpassen, was ich hier sage, aber scheinen Menschen gestorben zu sein, weil er die falschen Maßnahmen ergriffen hat. Ja? Wegen ihm werden ganze Existenzen kaputt gehen. Wir werden ja viel, viel mehr Menschen in Not und Elend haben, die ihre wirtschaftliche Existenz geschossen haben. Und er hat zweimal gelogen. Es wird unter ihm keinen Lockdown für Ungeimpfte geben, Nummer eins. Und Nummer zwei ist, es wird keine Impfpflicht geben. Ja, am Ende ist er ja bei beiden gekippt. Das muss man einfach feststellen. Und von daher hat dieser Mann für mich null Glaubwürdigkeit. Und ich würde es überprüfen lassen, wie man den Mann zur Rechenschaft ziehen kann.
Stichwort Bürgerrechte, Bundesverfassungsgericht hatten wir auf der einen Seite schon. Aber wenn Sie das sagen mit der Impfpflicht, dann werden da auch wieder Bürgerrechte massiv eingeschränkt?
Ja, ich sehe das schon so. Ja, also jeder muss ja selber entscheiden können, ob er geimpft werden möchte oder nicht. Ja, und es ist durch diese Stigmatisierung, die wir haben, ist es ja wirklich so, dass wir eine Zweiklassengesellschaft haben: die Geimpften und die Ungeimpften. Und die Ungeimpften haben es zurzeit nicht schön. Ne? So muss man einfach sagen: Sie werden nicht zu Veranstaltungen eingeladen. Sie dürfen nicht mal im öffentlichen Leben teilnehmen. Das wäre richtig, wenn der Nachweis geliefert wäre, dass Geimpfte nicht auch noch Überträger sind. Und dieser Nachweis ist nicht geliefert. Dieser Nachweis ist es nur der Nachweis geliefert, dass Menschen, die geimpft sind, und da, den stelle ich auch noch in Zweifel, wahrscheinlich einen milderen Verlauf haben. Darüber sprechen andere. Aber dass sie nicht weiter als Herd agieren, ist nicht nachgewiesen. Und insofern ist es falsch. Definitiv falsch.
Ich glaube, gerade die Krankenhäuser sagen, dass ungefähr 70% der eingelieferten Patienten ungeimpft sind und 30% geimpft sind. Also man sieht schon, dass die Geimpften vielleicht nicht ganz so schnell und nicht ganz so stark dann an Corona erkranken.
Ja, das scheint so zu sein. Ich kann es nicht beurteilen. Ich maße mir als Banker nicht das an, was Herr Spahn sich angemaßt hat. Aber auf der anderen Seite muss man feststellen, wenn Geimpfte nicht weiter verbreiten, dann sind die Maßnahmen okay. Aber das ist nicht bewiesen. Ganz im Gegenteil. Es gibt sehr viele Szenarien und Reports, die aufzeigen, dass die Geimpften genauso weiter ihre Immunisierung verlieren und so weiter und so fort. Und deswegen sind die Maßnahmen falsch und ein klarer Eingriff in die Bürgerrechte.
Was bleibt uns jetzt übrig? Nicht in den Urlaub zu fahren, zu Hause zu sitzen, wieder einem Lockdown entgegenzuwarten?
Ja, wie ich es immer sage, Alkohol ist immer eine Lösung, hat immer Prozente, mehr als manche Anlage bei Ihrer Bank, meine Damen und Herren. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es gibt ja durchaus Länder, die es gemanagt haben. Schauen Sie sich in Italien an. Ich durfte meinen Geburtstag zu Teilen in Italien feiern und die waren sehr konsequent. Die haben allerdings eine Impfpflicht, muss man so sehen, ja. Aber wenn Sie sich heute die Zahlen angucken, da ist das normale Leben wieder da. Es gibt andere Länder, die es auch hinbekommen haben, aber dieser Eiertanz dieser Politik, die wir hier in Deutschland erlebt haben, mit klaren Falschaussagen, mit falsch getroffenen Maßnahmen, wird es uns Deutschen am Ende sehr, sehr schwer machen. Und das ist ja die Frage, ist es einfach politisches Versagen, ist es Staatsversagen oder ist es mehr? Ich sage Ihnen, es ist mehr. Aber darüber können wir vielleicht gleich dann nochmal reden.
Es gibt ja viel Kritik und das finde ich auch sehr gut. Nun geht es aber so weit, dass sogar Fackelträger vor das Haus der Gesundheitsministerin in Sachsen, war das glaube ich, gezogen sind. Ja. Also bei aller Kritik, wie weit darf das dann gehen, dass sich so ein Widerstand da aufbaut?
Also das sind natürlich falsche Maßnahmen. Das sind ein paar Verwirrte, die da mit der Fackel loslaufen und sich an irgendwelche alten Zeiten erinnern. Das halte ich für falsch. Ja? Aber ich halte es richtig, dass Widerstand sich organisiert. Also als ich Herrn Söder vor ein paar Tagen gehört habe, hat er ja gesagt, also zukünftig werden die Chats kontrolliert und so weiter und so fort. Das ist doch auch eine Einschränkung der Demokratie. Also wir wollen einschränken, dass Menschen sich untereinander austauschen. Anonymisiert. Das ist doch ein Thema und das muss möglich sein. Sonst sind wir ja in der alten DDR, ja, und die Stasi war Einsatz der Mittel gegen das, was zurzeit möglich ist, ein Dilettantenladen. Ja, also da mache ich mir schon Sorgen. Also es muss Widerstand organisiert sein. Ich habe ja wirklich mal anfangs so als Satirepartei die Leckmuschelpartei in den Raum geschmissen mit der Leck-mich-Bewegung. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen sich bei mir melden und sagen, Pieper, lass uns Widerstand organisieren. Die Leck-mich-Bewegung, hilf uns. Und da muss ich einfach überlegen, ob ich das mache. Also ich werde irgendwas tun. Also ich werde das dem nicht zuschauen, was zukünftig auf uns zukommt. Und alle, die mithelfen wollen, bitte, bitte bei mir melden. Die Leckmuschelpartei, die Zeit ist gekommen für die Leck-mich-Bewegung. Dann lass uns mal den Widerstand dort organisieren.
Wenn man jetzt nochmal wieder eine Etage höher geht und schaut, wie die Gesellschaft sich auch verändert, muss man sagen, der Mittelstand ist irgendwie dann auch der Verlierer dieser ganzen Sache?
Ja, ganz, ganz klar und eindeutig. Der Mittelstand erlebt ja zurzeit viele Angriffe. Der größte Angriff war natürlich der Ur-Lockdown. Da muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Und im Rahmen dessen haben ja viele auch Fördermittel bekommen. Diese Fördermittel haben sie dann versteuert und haben jetzt die Aufforderung bekommen, sie zurückzuzahlen. Ja, also das ist da unglaublich in der Zeit, wo wir wieder vor einem Lockdown vermutlich stehen. Ja. Und ich habe sehr, sehr viele Mittelständler, die wirklich aus einer gut gesicherten Existenz mittlerweile in Not geraten sind, aus der Veranstaltungsindustrie. Beispielsweise habe ich einen ganz großen Messebauer als Kunden, ja, der ist am Ende, der Kerl. Ich habe Menschen aus der Gastronomie, Restaurants, Hotels, also wirklich in der breiten Dienstleistung auch vertreten. Die einzigen, die, glaube ich, zurzeit nicht leiden, ist das Handwerk. Da ist zurzeit viel Geld unterwegs und die haben volle Auftragsbücher. Aber der Rest hat ein ganz, ganz großes Problem. Erstens, keine Lobby in der Politik. Das ist politisch gewollt, dass es keinen Mittelstand gibt. Zweitens wirtschaftliche Not. Und es gibt eine neueste Studie, die ist letzte Woche erschienen von einem Institut und beschreibt auch, dass der Mittelstand der größte Verlierer der aktuellen Situation ist. Und insofern denken viele Mittelständler auch darüber nach, komplett auszusteigen, was ja auch eine Möglichkeit ist. Und denen helfe ich auch gerne.
Aussteigen heißt ja dann sogar auswandern. Und ich glaube, da überlegen viele wirklich, was sie machen könnten und wo sie hingehen könnten.
Ja, das ist so, also ich habe da unglaublich viele Anrufe und Mails und so, Pieper, wir haben unter uns gesagt, die Schnauze voll von Deutschland, wir wollen hier weg. Dann muss man natürlich hinterfragen, wo willst du denn eigentlich hin? So, soll es Südamerika sein, Paraguay, soll es Nordamerika sein, Kanada, die USA, soll es Skandinavien sein? Einige meiner Kunden sind bereits nach Schweden gegangen. Die Frage stellt sich, wie mache ich es geschickt? Also erstmal muss jedem klar sein, ich verliere mein soziales Umfeld. Das ist eine harte Zäsur. Der zweite Schritt ist natürlich, mache ich steuerlich alles richtig? Wegzugsbesteuerung, Welteinkommensbetrachtung und so weiter und so fort. Und da wusste ich mir nicht anders zu helfen, muss ich wirklich sagen. Also da habe ich nicht die Expertise in der Tiefe. Ich habe mittlerweile ein Team um mich drauf herum gebaut in meiner Expertenmanufaktur, die genau diese Beratungsleistung übernehmen. Also die können nicht sagen, in welches Land es geht, aber sie können sagen, wenn du in ein gewisses Land gehst, was musst du machen, ja? Und das Gleiche gilt auch für Verpacken von Vermögenswerten, Immobilien und so etwas. Wenn dann schon Immobilien da sind, möchte ich die ja nicht angreifbar machen. Und dafür habe ich ein Team geschaffen. Wir haben da sehr schöne gesellschaftliche Durchführungswege und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die ich kenne, die so eine Expertise haben.
Wir haben ja auch öfter schon über Ihren Plan B gesprochen, um Alternativen und auch um das Land Liechtenstein haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Sind das Dinge, die jetzt auch gerade wieder vermehrt bei Ihnen nachgefragt werden?
Und unfassbar, diese Nachfrage. Vor 3 Wochen ist ja ein Artikel erschienen in der Süddeutschen Zeitung: Liechtenstein, der Zufluchtsort für Superreiche. Ja? Und das ist in der Tat so. Es gibt allerdings auch große Hürden, um nach Liechtenstein irgendwas im Banking zu machen. Und ich helfe ja jedermann. Ja? Abseits der Finanzmärkte, rein im wahren Wirtschaftssystem, kann ich Menschen helfen, Vermögenswerte in Liechtenstein zu sichern. Ganz legal, aber mit einem guten Durchführungsweg. Und das hat Hochkonjunktur, muss man wirklich sagen. Und der Plan B, dann auch zu betrachten, wie diversifiziere ich horizontal und vertikal, habe ich Währungsdiversifikation da drin, sind Sachwerte mit da drin und so etwas, hat sich rumgesprochen. So kann es ja nur entstehen, dass ich Kunden weltweit habe, ohne einmal Werbung gemacht zu haben. Ich mache ja keine Werbung und habe trotzdem Kunden weltweit in 34 Ländern. Also das wirkt zurzeit. Ich habe Hochkonjunktur mit meinem Beratungsteam, habe das auch erweitert, habe ein paar junge Menschen mit ins Beratungsteam hineingenommen, die mich unterstützen und schon mal so ein bisschen Vorselektion, damit wir den Plan B richtig machen. Aber es hat Hochkonjunktur mehr denn je. Wenn Sie überlegen, Herr Koch, als wir zu Anfang der Pandemie hier gesessen haben, ja, was da mittlerweile raus geworden ist. Damals war der Plan B fertig, die Diversifikation war fertig und jetzt haben wir so eine Verbreitung. Und jetzt ist auch Liechtenstein gehypt, weil komplett schuldenfrei der Finanzplatz to be. Und das organisiere ich für jedermann und gibt sehr, sehr viele, wie ich schon sagte, zum Angebot, so unglaublich viele Menschen, die mittlerweile in einer gewissen Community sind, ja. Und eines möchte ich auch noch sagen: Wir machen nicht diese ganzen. Ich habe versucht mal so zu analysieren, was machen meine Mitbewerber, ja. Und ich muss ja nur am nächsten Morgen mal einen Suchbegriff sofort handeln in meinen E-Mail-Account eingeben. Es ist ja unfassbar, was da zurzeit für eine Marketingmaschinerie läuft. Und da sind wir komplett weg. Es gibt People's Business, Face-to-Face-Beratung, kein Honorar am Anfang, jeder hatte das Recht auf eine kostenfreie Erstberatung und ich lasse die Leute in Ruhe. Ich gängel niemanden. Ich mache nicht jetzt sofort Handeln und tschakka, tschakka und der neue Coin ist da und den ganzen Mist machen wir einfach nicht. Wir lassen die Leute in Ruhe, arbeiten analytisch, machen einen Plan und das hat in der Tat Hochkonjunktur.
Wenn man jetzt aber hört, dass so viele Leute bei Ihnen mit Zweifeln kommen, mit vielen Fragen kommen, wie man das Geld auch am besten investieren kann, muss man sagen, dass der Staat in der Hinsicht auch irgendwie versagt hat.
Ja, nicht der Staat als einzige Institution, sondern eher die EZB, die dahinter steht, durch das große Schuldengemenge, die Verschuldungsorgie, die Geldmengenausweitung. Es ist ein Monster, was aus der Dose geschlüpft ist und nicht mehr einzufangen ist. Das muss man einfach so sehen. Die Geldmengenausweitung führt ja zu einer desolaten Finanzlage insgesamt und einer Verschuldung. Und deswegen prognostiziere ich, werden große Verwerfungen Verwerfungen auch an den Märkten kommen. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in 3 Wochen, aber da wird etwas kommen. Schauen Sie einfach mal auf die aktuelle Lage der Türkei. Türkei ist für mich zurzeit neben den volatilen Märkten die größte Bedrohung. Ja? Die haben ja Dollarkredite aufgenommen und die Lira verfällt gerade. Das heißt also, sie müssen es 3- bis 4-fache aus der Lira-Kraft wieder raus sein, bis sie es irgendwann nicht mehr können. Ja? Und dann müssen sie sich den Verschuldungsstand der Türkei einmal anschauen. Und das sind wir etwa bei der gleichen Fallhöhe wie Lehman Brothers damals. Ja? Und stellen Sie sich vor, da passiert was. Oder stellen Sie sich Zinsschritte in den USA vor, die angekündigt sind, ja, dann werden Märkte Vertrauen verlieren, die Aktienmärkte werden Vertrauen verlieren und dann kommt es irgendwann zum großen Knall. Und ganz aktuell, Herr Putin an der ukrainischen Grenze, auch das könnte ja das Fass zum Überlaufen bringen. Also wir sind hier in einem sehr, sehr unsicheren Umfeld, also wir liegen auf einem Nagelbrett aktuell und irgendwann wird der Ballon platzen und dann wird es richtig heftig werden.
Corona war ja auch in der Hinsicht ein guter Punkt für die EZB, noch mehr Geld in den Markt zu fließen. Man hatte ja da einen Grund. Was glauben Sie denn, wie lange Corona uns dann aber noch beschäftigen wird?
Ja, das ist, also ich sag mal, rein wissenschaftlich kann ich es nicht beurteilen. Ich setze sehr darauf, dass auch andere Impfwege kommen, die weniger in der Kritik stehen, die uns helfen können. Also dazu gibt es ja ein sehr schönes Interview von Frau Wagenknecht zu diesem Thema. Auf der anderen Seite ist es natürlich wenn ich unterstelle, dass da ein Plan dahinter ist, und das habe ich in unserem allerersten Interview getan, wenn Sie sich erinnern, ich habe genau gesagt, passt auf, es werden Wellen geritten und so weiter und so fort. Es ist jetzt genauso gekommen, muss man davon ausgehen, dass wir es nicht mehr loswerden. So, und jeder ist da natürlich gefragt, wie stelle ich mich der Situation einmal persönlich, einmal gesundheitlich und auch einmal finanziell? Wie stelle ich meine Existenz wieder auf ordentliche Beine? Und dazu braucht man den Plan B eben.
Jetzt gibt es einige Institutionen wie das RKI, die STIKO. Hat das in der Wahrnehmung der Menschen was verbessert, dass da Experten Situationen beurteilen, oder hat das eher verschlechtert?
Also wir haben ja den Herrn Wieler vom RKI öfters gesehen als unsere Kanzlerin, müssen wir ja einfach mal sagen, jeden Tag. Und solche Institutionen haben unser politisches Gefüge und auch unsere Freiheitsrechte massiv beeinflusst. Man muss wissen, dass Herr Wieler ja gar kein Arzt ist, der Menschen behandelt, sondern der ist Tierarzt. Ja? Ein Tierarzt führt die größte Institution dieser Art. Da stellt man sich die Frage, ob das überhaupt richtig ist oder auf welcher Seite er spielt, aber ich würde mir da nicht einen Tierarzt wünschen. Auf der anderen Seite dann die STIKO, ein Gremium mit 18 ehrenamtlich besetzten Menschen, ehrenamtlich, also Feiertagsprediger, nennen wir sie mal so. Ja? Und wir sollen in der größten Pandemie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sein. Ja? Und dann haben wir einen Dilettanten, will ich nicht sagen, nehme ich zurück, keine Dilettanten, eine ehrenamtliche Kommission, die uns sagt, wie wir impfen sollen, und einen Tierarzt an der größten wissenschaftlichen Institution, die uns sagt, wie schlimm es eigentlich ist. Das ist Satire. Also das ist für mich Satire, das kann ich nicht ernst nehmen.
Jetzt gibt es auch oft Kritik, dass die Medien dann auch noch dazu beitragen, dass im Prinzip auch ein Dauerberauschen stattfand. Haben Sie auch das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen einseitig und nicht kritisch genug berichtet wurde?
Ja, also Sie und ich, wir profitieren ja davon, dass wir wenigstens mit Sachverstand hier agieren. Also wenn zwei Hunde sich beschnuppern gegenseitig, ist ja mehr Sachaustausch, als wenn ich ARD und ZDF schaue. Insofern, das ist Staatspropaganda, klassische Staatspropaganda. Und lassen Sie uns das abschaffen. Das muss endlich weg, dieses Zwangsgeld für ein Programm, was wir nicht haben wollen. Das muss man einfach so sagen. Die GEZ gehört abgeschafft und dann müssen sich diese Menschen dem Markt widmen. Und dann wird's lustig und dann wird nach Einschaltquote Geld verteilt und das wäre mal ganz schön. Also ich bin ein großer Gegner der Öffentlich-Rechtlichen, weil sie ihren Auftrag nicht mal wahrnehmen. Und insofern muss man einfach sagen, da hat sich ein Propagandaministerium namens ARD, ZDF und alle dritten Programme etabliert. Das braucht hier keiner.
In der Wirtschaft ist es so, wenn ein Manager einen Fehler macht, muss er dafür haften, zumindest eigentlich, denn da gibt es ja auch wieder Versicherungen, die das dann übernehmen. Aber müsste man eigentlich überlegen, dass Politiker auch mehr haften für das, was sie machen?
Das fordere ich ja immer. Ich sage ja, wer Steuern verschwendet, muss in der gleichen Haftungssituation sein wie jemand, der Steuern hinterzieht. Ja, also schauen Sie sich doch Herrn Scheuer, Gott sei Dank, wir sind ihn los. Ja, schauen Sie sich doch Herrn Scheuer an, welche unsäglichen Entscheidungen er getroffen hat. Herrn Spahn, welche unsäglichen Entscheidungen. Oder Berliner Flughafen, wir sind ja heute hier in Berlin und begrüßen den neuen Kanzler der Berliner Flughafen, die Elbphilharmonie, Stuttgart 21, das Mautdesaster, die Autobahn AG und all diese Dinge, das sollten wir mal summieren, das sollten wir mal aufsummieren und dann muss es möglich sein, dass es dort wie eine Manager Haftung der Politiker auch in die Haftung genommen wird. Ja? Da könnte man ja sogar ein Scoring einführen. Für gute Leistung, das Volk beurteilt ihn, kriegt er mehr Geld und für schlechte Leistung muss er haften. Und diese Haftung kann man ja versicherungstechnisch organisieren. Es gibt Länder, die versichern Politiker. Ja? Dann müssen wir es auch tun. Dann haben wir das ja. Wenn sie sich dann der Haftung entziehen, dann kann das Volk sie abstrafen durch Abwahl. Ist ja kein Problem. Aber es ist wenigstens nicht der wirtschaftliche Schaden, da, der jetzt da ist. Und das ist im Managerbereich klar geregelt und das muss in der Politik auch her. Mehr Verantwortung. Und da muss man gucken, wo sind diese Leute eigentlich her, die jetzt Politik machen? Die haben sich ja so von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernt. Das ist eine Politikerkaste, die haben keine Sorgen, die wissen nicht, wie es ist, wenn man tankt. Die haben ihre Fahrbereitschaft dort, die wissen nicht, wie man seine Umsatzsteuervoranmeldung macht. Die wissen im Prinzip nichts, was den normalen Bürger so täglich trifft. Also auch wenn Frau Merkel jetzt sich ein paar Turnschuhe gekauft hat, muss man nicht sagen, dass sie weiß, wie es im normalen Leben ist. Da hat sich eine Kaste etabliert und die sind so weit weg von der Wirklichkeit der Menschen wie der Mars von der Erde.
Aber die können jetzt dann auch legal Cannabis rauchen. Vielleicht entspannt das die Situation an sich.
Ja, wie ich eingangs sagte, also dann lass uns alle hier bekiffen und dann können wir es vielleicht besser ertragen. Ich bin sagen, wenn es eine Impfpflicht gibt, muss es auch eine Cannabispflicht geben. Ich bin komplett dafür. Dann können wir wenigstens zugedröhnt uns hier die Rechte nehmen lassen. Machen wir das und dann, also wer Impfpflicht will, muss auch Cannabispflicht einführen.
Die SPD spricht oder hat in der Vergangenheit immer sehr mit den Gewerkschaften gesprochen. Jetzt hat man das Gefühl, na gut, irgendwie ist es so ein bisschen still geworden, auch bei der Kirche. Was sagen Sie, haben Gewerkschaft und Kirche da noch großen Einfluss?
Ja, ich bin mal gespannt, wie Sie sich zur neuen Wahl äußern. Also Scholz ist ja so, schon sehr gewerkschaftsnah oder tut zumindest so. Ja. Also man muss ja auch sagen, die Gewerkschaft ist ja eine Solidarität der Arbeiterklasse, nennen wir es mal so. Ja. Und wo sind die eigentlich in Ihrer Wahrnehmung? In meiner sind sie in der ganzen Zeit der Pandemie nicht vorgekommen. Ja. Die Kirche ist mit sich selbst beschäftigt und die müssten eigentlich Nächstenhilfe organisieren und das passiert nicht. Und wenn wir uns mal das Gesamtbild ja anschauen, also ich bin ja gerade dann mit dem Auto hierher gekommen, wie viele Obdachlose ich auf der Straße gesehen habe, die in Eingängen liegen und so. Hier läuft doch komplett irgendwas falsch. Wir sind ein super reiches Land. Das Land, nicht die Bürger. Wir sind ein superreiches Land und kriegen es nicht organisiert. Und da finde ich, machen sich Gewerkschaften und Kirchen auch schuldig, weil sie nicht Klientelpolitik betreiben. Für ihr Klientel sind sie nicht da, sondern sind nett versorgt.
Was hilft? Dann müsste man so eine Art Great Reset-Knopf drücken, um irgendwie nochmal bei Null anzufangen oder woanders anzufangen.
Ja, Roosevelt hat ja gesagt, also Politik ist nicht zufällig, alles folgt einem Plan, ja. Und ich glaube in der Tat, da gibt es ja sehr viele Kollegen von mir, die da sehr intensive Videos auch zu geben. Klaus Schwab wird da immer genannt mit seinem Great Reset. Ich glaube wirklich, dass wir auf dem Weg dorthin sind. Also da sind welche kräftig im Hintergrund unterwegs. Und das können sie ja auch, die haben ein Machtspiel zurzeit am Start, was unvergleichlich ist. Einmal im Digitalbereich. Und einmal im Finanzbereich. Ne? Der Digitalbereich, da sind ja die Alphabets und die Apples und all diese, welche Macht die zurzeit ausüben und auch Macht über hunderte von anderen Konzernen, die wieder im Zulieferbereich sind, Amazon und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite die Finanzwirtschaft, da auch mal BlackRock zu nennen oder Vanguard oder Fidelity, die Konzerne kontrollieren, die Aufsichtsratposten haben und so weiter und so fort. Und da läuft ein schlimmes Spiel und deswegen glaube ich an den Great Reset. Wir laufen da in keine gute Situation. Politik ist da, aber es gibt viel größere, viel, viel gigantische Netzwerke hinter der Politik. Und das sind die, und da müssen wir uns alle ganz, ganz große Sorgen machen, denn die haben Weltherrschaft, das muss man einfach sagen. Wenn Sie sich anschauen, was BlackRock an der Asset hat, ja, dann müssen Sie einfach mal feststellen, das Bruttoinlandsprodukt der gesamten EU reicht nicht aus, um da einen Gegenpart zu stellen. Ja. Und wenn Sie sich so die Marktkapitalisierung von Apple anschauen, dann ist sie größer als die Marktkapitalisierung von Deutschland, von Italien. Ja. Und all das sind alles Fehlentwicklungen. Da haben sich Machtzentren entwickelt, die wirklich auch Macht ausüben. Und wenn wir dann so eine Corona-Situation haben und sie bestellen sich eine Pizza und bei Lieferando muss über einen holländischen Konzern 20% in die USA abgeführt werden, bei Amazon das Gleiche, dann sehen sie ja auch, dass wir ausgeplündert werden. Das halte ich für ganz, ganz schlimm, eine ganz bedenkliche Entwicklung, aber es ist nicht mehr aufzuhalten und deswegen glaube ich an den Great Reset.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Ära Merkel. Die geht jetzt nach 16 Jahren zu Ende. Wie fällt denn da Ihre Bilanz aus?
Ja, bei Frau Merkel war ja, wenn ich recht erinnere, Zuwanderung, Bildung und Digitalisierung auf der Agenda. Ich glaube, wir müssen nicht lange drüber reden, was davon geklappt hatte und was nicht geklappt hat, nämlich nichts. Wir müssen es einfach mal so sehen. Wir haben das geringste private Haushaltsvermögen aller Bürger in Europa. Wir haben die höchste Kinderarbeitslosigkeit auf der Welt, eine der höchsten Kinderarbeitslosigkeiten auf der Welt. Wir haben die geringste Eigentumsquote im Eigenheimbereich und wir haben ein desolates Bildungssystem. Das ist in 16 Jahren Merkel entstanden. Ja, gehen Sie mal in Schulen rein, was da los ist. Wir haben die höchsten Ausfallstunden von Unterrichtsstunden in Europa. Ja. Und all diese Geschichten, ja, Hallenbäder, Freibäder sind zu, Fußballplätze gibt es nicht mehr und so. Und dann muss man einfach mal schauen, was ist eigentlich passiert. Deutschland ist nach wie vor ein reiches Land, hat aber zunehmend arme Bürger. Wenn sich da mal das Medianvermögen eines Italieners angucken, die ein armes Land haben, aber dann werden sie einfach feststellen, die haben halt das Doppelte als der Deutsche. Ja, sogar die Griechen, ja, die vermeintlich pleite Griechen, armes Land, aber sehr vermögende Bürger, die Spanier, die Portugiesen, die Franzosen, alle sind sie vor uns, alle sind sie vor uns. Und das ist eine Schere, die entstanden ist in der Ära Merkel. Und das muss man einfach nüchtern mal so sehen. Ja. Wir haben eine Bundeswehr, im Übrigen wieder mal eine Frau als Verteidigungsministerin, also das ist konsequent null Kompetenz fortgesetzt und immer eine Frau, also Flinten-Uschi ist jetzt weg, AKK darf dem Altmaier demnächst die Schuhe binden und jetzt ist die Neue da, die auch keine Sachkompetenz hat. Eine desolate Situation und da muss man einfach sagen, in der Ära Merkel haben die Leute sich daran gewöhnt, die ruhige Hand von Frau Merkel zu genießen. Ruhig Leute, hohe Anerkennung. Ja. Und die Frau Thatcher hat ja mal einen sehr schönen Spruch gesagt, uns allen geht es das richtig schlecht, wenn die Deutschen nicht mehr alle füttern. Und Frau Merkel hat fleißig gefüttert.
Jetzt gibt es in der CDU nach diesem Wahldebakel die nächste Diskussion, nämlich um die neue Führungsspitze. Allen voran wird ein neuer Parteivorsitzender gesucht. Merz, Röttgen und Helge Braun sind da in der Wahl. Die CDU wählt gerade intern. Die Mitglieder können online und per Briefwahl wählen. Und noch vor Weihnachten wissen wir dann, wer der neue CDU-Chef wird. Glauben Sie, dass die CDU dann nochmal die Chance hat, wieder aufzusteigen?
Also die CDU hat ihren Status als Volkspartei schon mal verloren. Das muss man einfach mal feststellen. Und sie hat nach außen gezeigt, auch im Übrigen in der Ära Merkel, welches Demokratieverständnis sie eigentlich hat. Sie hat nämlich eine gewisse Clique wählen lassen, damit, ich sag mal, Merkel-kritische Menschen nicht in die CDU-Führung kommen. Das konnten wir ja mit meinem Kollegen aus dem Sauerland, Friedrich Merz, feststellen. Ja? Und auf der anderen Seite muss man einfach sagen, es ist ja die Union, es ist ja nicht nur die CDU, sondern auch die CSU. Ja? Wenn wir mal auf die Summe aller Wähler gehen und nicht nur die, die gewählt haben, ist die Partei knapp im zweistelligen Bereich. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ja? Die CSU wird nicht mal mehr 5% erreichen. So weit sind wir. Wenn das Herr Strauß mitkriegen würde, wird den Söder auspeitschen. Ne? Also muss man so, also die CDU wird es schwer haben, sich als Einheit wieder zu formieren. Sie wird es leicht haben in der Kritik der neuen Regierung. An einem Tag wie heute darf ich das sagen, die bieten so viel Angriffsfläche, diese neue Regierung, da bin ich mal sehr gespannt, wann die ersten Schüsse kommen. Aber die CDU kann es nur schaffen, wenn sie auf der einen Seite die bürgerliche Mitte vertritt und auf der anderen Seite auch die Mittelschicht vertritt. Sie muss Klientelpolitik machen und nicht den Halbsozialismus von Frau Merkel, dann hat sie eine Chance.
Bei der SPD hatte man ja auch gedacht, dass die in der Versenkung irgendwie schon fast verschwunden ist und jetzt ist Olaf Scholz Kanzler geworden. Also es besteht schon noch die Möglichkeit, dass die CDU ja dann auch wieder ein bisschen hochgeht.
Ja, zumindest haben sie Einigkeit gezeigt. Ne? Also die SPD war sehr geschlossen im Wahlkampf, das muss man so feststellen. Und da gibt es ja in der Führung die Dame, die ja noch Parteivorsitzende ist, die haben sie einfach weggesperrt. Den Künast haben sie in Ketten gelegt und ein paar haben sie halt weggesperrt. Die waren merklich ruhig. Ja? Sie haben Geschlossenheit gezeigt und das ist es. Also das war die ruhige Handpolitik, eine konsequente Fortsetzung von der Merkel-Politik. Er steht ja auch schon mit der Raute dort, unser neuer Kanzler. Und insofern war das wahltaktisch in Ordnung. Ja. Aber die anderen waren auch zu schwach. Nehmen Sie doch Herrn Laschet. Schauen Sie sich Herrn Laschet einfach mal an. Der ist einfach mal nichts. Ja. Und ich muss mir Sorgen machen, also meine Firmenzentrale in Deutschland ist ja unweit von Aachen. Und da hatten sie uns erst den Schulz geschickt für die SPD und jetzt den Laschet für die CDU. Und beide sind, nachdem sie große Politiker waren, nichts mehr, ja, Hinterbänkler geworden. Und da muss ich gucken, dass das nicht auf mich überschwappt.
Ein anderes interessantes Thema, was wir auch in diesem Jahr schon besprochen hatten, waren die Beraterhonorare, die in der Politik gezahlt werden. Und da muss man manchmal schon macht man manchmal schon sehr große Augen, was da auch für Summen gezahlt werden.
Ja, das ist ja genau das Thema, was die Kritik an der aktuellen Politik ja auslöst. Wir haben ja keine Kompetenz in den Ministerien, also müssen sich Kompetenz einkaufen. Herr Seehofer beispielsweise hat 500 Millionen an Beraterhonorare ausgegeben. Manche Ministerien so 200 Millionen und so weiter und so fort. Und dann gucken Sie sich mal an, wer dahinter ist. So eine PricewaterhouseCoopers und EY und wie sie alle heißen, die waren ja auch schon auffällig bei Wirecard und all diese Dinge und das geht einfach so nicht. Das ist Steuergeldverschwendung. Ja? Ich muss Kompetenz im eigenen Haus organisieren und wenn Sie mal den neuen starken Wirtschaftsberater von unserem Kanzler sich anschauen, dann werden Sie feststellen, das ist ein Ex-Goldman Sachs-Berater. Ja, ist da irgendwas mit
ja, Cookies.
Ja, genau. Ne? Und da muss man sich doch Sorgen machen, dass da wieder sich eine Kaste ausbreitet, die alles tut, aber nicht das Wohl des Bürgers berücksichtigt.
Ein anderes Thema, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, aber ich denke, es gehört auch in den Jahresrückblick, ist das Gendern. Ich weiß, das ist auch ein Thema, was Sie gerne angehen. Gendern Sie schon fleißig, Herr Pieper?
Ja, also für mich ist Gendern Vergewaltigung der Sprache. Also im Land der Dichter und Denker, die würden sich alle im Grabe rumdrehen, was hier zurzeit läuft. Aber ich ziehe mein Positives daraus. Ja, alle Texte, die mit Sternchen versehen sind, die auf den ersten Blick gegendert sind, lese ich nicht mehr. Also insofern muss ich nicht mehr so viel lesen. Ich habe sehr schön viel Freizeit bekommen und ich kenne auch wirklich keinen in meinem Umfeld. Und ich bin ja mit Ernst Wolf, Professor Polleit und den ganzen ganzen Kollegen viele unterwegs, ja, die diesen Mist mitmachen. Das muss man einfach so sagen. Also ich kenne keinen klar denkenden Menschen, der freiwillig gendert, ja, und insofern einfach in die Tonne kloppen und sich um die wichtigen Themen in Deutschland kümmern.
Wir hatten dieses Jahr auch einige traurige Themen wie die große Flut. Noch immer sind viele Existenzen bedroht. Die Leute haben ihre Häuser verloren, müssen Weihnachten jetzt woanders verbringen. Da stellt sich die Frage, muss man das oder sollte man das wieder aufbauen? Sollte man woanders hinziehen? Wie sehen Sie dieses Thema?
Ja, es ist ein zweiter Punkt des Staatsversagens. Ja? Also Staatsversagen 2.0. Einmal, man hat im Vorfeld ja die Warnsysteme abgeschafft. Sirenen wurden zum Beispiel abgeschaffen. In der Gläubigkeit, dass die Leute nachts das Handy unterm Kopfkissen haben und gewarnt werden können. Ein grandioser Fehler. Dann hat man erkannt, dass sie kommt und es ist nicht ausreichend gewarnt worden auf den anderen Kanälen. Dann ist es eingetreten und ich habe einige Kunden auch, die in dieser Region wohnen und die bedauerlich auch Menschenleben im Umfeld verloren haben, die Existenzen verloren haben, ihre Häuser verloren haben. Und dann gab es eine Welle, die fand ich sensationell, nämlich Bauern, Mittelständler, Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, haben diese erste Hilfswelle losgeschickt. Super, super, super. Die haben sich gekümmert. Manche sind mittlerweile Facebook-Stars geworden und so etwas. Toll gekümmert. Also Menschen für Menschen. Wunderbar. Es hat so lange funktioniert, wie der Staat sich nicht eingemischt hat. So, dann kamen ja die unsäglichen Szenen. Jeder Politiker hat seinen Kopf in die Kamera dort vor Ort gehalten, weil wir waren ja mitten im Wahlkampf und man musste sich dort zeigen. Manche haben sich da auch als lächerlich dargestellt. Und dann haben wir die Situation, dass reguliert wurde und auf einmal war die private Seite der Hilfe nicht mehr so vertreten. Ganz im Gegenteil, ich habe Freunde aus dem Bereich des Karnevals, die haben versucht, dorthin, aus Köln dorthin zu fahren, wollten helfen und dann standen Beamte da, haben reguliert, dass sie nicht mal reinkommen. Und das Größte und Schlimmste am Staatsversagen ist, den Menschen Versprechen zu machen und sie nicht zu halten. Die Leute haben eine Soforthilfe zugesagt bekommen in einer lächerlichen Höhe. Die Lufthansa hatten wir mit Milliardenbeträgen gerettet und die Leute haben da so einen Millionenbetrag zugesagt bekommen, ja. Dann ist das revidiert worden auf einen zweistelligen Milliardenbetrag und die Leute haben darauf gehofft. Viele von denen haben immer noch keine Fördermittel erhalten. Viele von denen wissen nicht, wie sie Weihnachten verbringen. Viele von denen haben keine Heizung. Viele von denen stehen am Ende ihrer Existenz und viele von denen haben auch aufgegeben. Ja? Und das ist Staatsversagen. Hier hätten wir zusammenhalten müssen, man hätte private Initiativen fördern müssen. Stattdessen machen wir Spendengalas und niemand weiß, wo das Geld hinfließt. Auch das ist ein Thema, denn die Leute sagen, bei mir ist noch nichts gelandet. Das müssen Sie sich einfach mal anhören. Und das ist ein ganz schlimmes Kapitel in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und auch da wird wieder Politikerhaftung, niemand zur Rechenschaft gezogen.
Ein auch eher trauriges Kapitel war die Situation in Afghanistan. Die Truppen wurden abgezogen und schwupps waren die Taliban zurück in einer Geschwindigkeit, die sich, glaube ich, niemals jemand hätte vorstellen können.
Ja, ich habe auch nicht drüber, dass ich habe es mir nicht vorstellen können, dass es so etwas geht, ja. Und dann muss man ja einfach mal gucken, das ist ja ein mutwillig herbeigeführter Machtwechsel, ist ja nicht zufällig. Und der wird auch die nächste Flüchtlingswelle auslösen. Und dann wird Herr Scholz halt gefragt sein, ob er sie aufnimmt. Also wir haben freiwillig 11 Luftwaffenstützpunkte abgegeben, Militärmaterial in zweistelliger Milliardengröße einfach mal so abgegeben. Ja? Und wenn Sie sich dann mal so die Welt der Social Medias angucken, der Chef von Afghanistan darf twittern, der Taliban-Chef darf twittern, Donald Trump darf nicht twittern. So, da muss man sich ja auch mal vorstellen, wie läuft das eigentlich? Welche Interessen werden da im Hintergrund vertreten? Und ich befürchte eine ganz, ganz große Flüchtlingswelle aus Afghanistan. Und es war auch Staatsversagen auf allen Ebenen, nicht nur auf deutscher Ebene, sondern alle, die dort mitgemacht haben. Und erzählen Sie mal einer Mutter, die ihren Sohn im Einsatz dort verloren hat, was dort passiert ist. Und dann werden Sie sehen, wie die Reaktionen sind und die Verbitterung auch über diese Politik.
Kommen wir mal zu den Märkten. Nach Corona gab es ja erstmal den Einbruch, dann haben sich die Märkte sehr, sehr schnell erholt, dank des vielen billigen Geldes der Notenbanken. Die Staaten haben sehr viel Geld in die Märkte gepumpt und zurzeit ist man fast ja auf Rekordständen wieder ein bisschen runtergekommen. Der Bitcoin sehr volatil. Wie sehen Sie momentan so die Situation bei Aktien und beim Bitcoin?
Also wir müssen feststellen, wir haben volatile Märkte. Ich glaube, da sind wir uns drüber einig. Wenn so ein Bitcoin mal über Nacht 20% verliert, ist das ja eine dramatische Situation und dann am nächsten Tag wieder aufholt und so. Und bei den Aktienmärkten sehe ich eine riesig große Fallhöhe. Also ich bin nicht positiv für die Aktienmärkte, aber beides muss man betrachten oder alle Märkte muss man betrachten. Sie damals in New York und ich in Frankfurt haben gelernt, es gibt Bullen und Bären. Das ist ein Trugschluss. Es gibt Wölfe und Schafe. Und es gibt zu viele Schafe in den Märkten und ein paar wenige Wölfe. Man muss auf der Seite der Wölfe positioniert sein. Deswegen empfehle ich gerade sehr wachsam zu sein in diesen Märkten, sich auch Kurslimits zu setzen, um dann auch auszusteigen. An Gewinnmitnahmen ist noch nie jemand gestorben. Und irgendwann ist die Zeit des billigen Geldes vorbei. Das muss man mal so zur Kenntnis nehmen. Vielleicht trifft das in Kraft, was ich am Anfang gesagt habe. Also die Türkei kommt in Schlingern. Vielleicht gibt es militärische Auseinandersetzungen und dann werden sie viele, viele Kurse fallen sehen. Und dann war die Subprime-Crisis nichts dagegen. Also weil wir so viel frisches Geld drin haben. Und dann muss man wieder fragen, woher kommt das frische Geld? Wie soll das frische Geld wieder zurückgezahlt werden? Wer haftet dafür? Und dann sind wir in einer Spirale, die ist unfassbar. Und deswegen bin ich nicht positiv und ich bin gerne bei den Wölfen und viele Wölfe, die ich kenne, sind zurzeit anders positioniert.
Rohstoffe sind natürlich auch immer ein großes Thema, Lieblingsthema Gold. Nun hat Gold im letzten Jahr das Rekordhoch bei über 2000 US-Dollar pro Unze erreicht. Danach ging es aber lange seitwärts. Und auch jetzt in dieser schwierigen Zeit, sieht man nicht, dass es so richtig durch die Decke geht. Und da sagen viele Experten, es wird künstlich runtergehalten, weil, eben durch das ganze Geld, was in den Märkten ist, das Gold gar nicht sein Potenzial ausschöpfen kann. Sehen Sie das auch so, dass Gold eigentlich viel mehr Potenzial hat?
Also Gold hat ein Riesenpotenzial und wir sehen zurzeit nicht den wahren Wert, weil wir Wölfe auf der anderen Seite haben, die gegenspekulieren. Und wenn Sie mal den 10-Jahres-Chart sehen, sind wir mit Gold schon sehr wohl auf der richtigen Seite. Man muss die kurzfristige Betrachtung schauen und wo waren die Peaks und welche Formationen haben sich gebildet, ja? Und die wird eben durch die Wölfe beeinflusst, dass sie mit Long- und Short-Positionen eben diese Kurse beeinflussen und immer mitverdienen, ja. Sie verkaufen am höchsten Kurs und sagen, jetzt muss jeder Gold haben. Die Schafe steigen ein und dann wird Gold runtergeredet. Die Schafe sagen, Drecksgold, ich brauche es nicht mehr und sie kaufen es billig wieder zurück. So können sie in einem Kursverlauf von 10 Jahren 1000 Mal mitverdienen, wenn sie es gut machen. Und das ist Wolfsverhalten, ja. Auf der anderen Seite, lassen Sie uns mal die Rohstoffklasse als solches betrachten. Spitze, Spitze, Spitze. Ich habe so viel Spaß. Die Frau Merkel ist ja vor 10, 15 Jahren mal losgeflogen und hat knappe Ressourcen für die deutsche Industrie. Sie war in der Mongolei, knappe Ressourcen für die deutsche Industrie sichern wollen. Es ging um Rohstoffkritikalität, Versorgungssituation der deutschen Industrie mit kritischen Rohstoffen. Ist zurückgekommen, hat gesagt, wir brauchen ein solches Lager, wir müssen bevorraten. Wie es immer in der Merkel-Politik war, ist dann nichts passiert und ich habe es mit meinen Kunden gemacht. Wir haben so interessante Dinge wie Gallium, Indium, Rhenium, Neodym, Germanium und so eingelagert, immer auf Großchargenbasis, um die deutsche Industrie damit zu versorgen. Und jetzt ist unsere Stunde da. Wir sind in einem tollen Rohstoffzyklus. Wir haben teilweise 100% year to day, in der Mitte so 50% year to day. Und das unspekuliert, so nur einfach, weil wir die Ware haben, ja? Ohne Emittentenrisiko. Ich habe kein Verlustrisiko, weil ich physischer Eigentümer bin. Und immer mit einer Exit-Strategie, ich kann es an die Industrie abgeben. Das hat ein paar Mal funktioniert, in unserem wahren Wirtschaftssystem dann sogar steuerfrei. Ich habe also dann auch keine Kosten für den Exit. Also machen die Rohstoffe zurzeit richtig Spaß. Und das war erst der Anfang. Wenn Sie sich den Bloomberg Commodity Index einmal anschauen, wissen Sie, welche Strecke wir noch vor uns haben. Und wenn Sie sich die Situation der Wirtschaft anschauen, einige können nicht produzieren, weil sie nicht genügend Chips haben, nicht genügend Rohstoffe und so weiter und so fort, spielt uns das alle in die Karten. Und deswegen sage ich, Rohstoffe im physischen Besitz müssen Bestandteil eines jeden Portfolios sein. Und dann habe ich auch, wenn sie unspekuliert sind, wie meine eben genannten Metalle, also kein Börsenrisiko, auch die Wölfe nicht auf der Seite, wo ich sie nicht gerne hätte.
Ein großes Thema, wo, glaube ich, auch viele sich so Sorgen machen, ist die Inflation, die so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr ist. In Deutschland über 5%, in den USA noch höher. Die Notenbanker haben ja am Anfang gesagt, na ja, das ist nur vorübergehend. Jetzt rudern die auch schon langsam zurück und sagen, es könnte ja vielleicht doch ein bisschen länger andauern. Wie gefährlich sehen Sie die Situation?
Also dramatisch gefährlich, also das ist der erste Angriff, wenn man es mal so sieht. Man spricht ja bei der Inflation auch über kalte Enteignung, ja. Und wir haben viele Billionen auf den Sparbüchern liegen, in Spareinlagen bei den Banken und so weiter und so fort. Und wenn ich dann die aktuelle Inflation nehme, die ausgewiesen ist, und ich glaube, sie wird gerade schon bei 5% oder so ausgewiesen, heißt das, ich lege 100 Euro dorthin und kann für 95 Euro nächstes Jahr einkaufen. Das ist Bullshit-Bingo. Das sollte man nicht machen, wenn man das zugrunde legt. Aber meine Analyse ist ja die der Schule der österreichischen Nationalökonomie, Geldmengenausweitung minus Wirtschaftswachstum. Da komme ich aktuell auf 12,9%. Das bedeutet, um Kaufkraft zu erhalten, muss ich 12,9% verdienen. Das machen im Übrigen Rohstoffe gerade, ja, ohne relativ stark volatil zu sein. Und das nach Steuern und nach Kosten. So, das ist die Betrachtung und das ist es. Und die Inflation ist bedenklich. Die geht auch nicht mal weg. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mal los. Das haben wir zurzeit bei der Inflation. Und die wird auch nicht mal bekämpft werden können von EZB oder wem auch immer. Man hat es ja erst am Anfang darauf abgeschoben, dass wir mal eine Zeit lang eine niedrigere Mehrwertsteuer hatten. Das war ja eine Luftblase, die da gemacht wurde. Also meine Aussage ist, Inflation wird bleiben. Wir müssen uns alle darauf einstellen, dass wir hart daran arbeiten, Inflationsausgleich zu bekommen. Und den erreiche ich natürlich nicht mit standardisierten Bankprodukten. Das muss jedem klar sein. Nicht mit einem Festgeld, nicht mit dem Bausparvertrag, nicht mit der Lebensversicherung. Und da sind die Deutschen immer meist drin gefangen. Das ist das Problem. Da muss ein Umdenken nach stattfinden. Und die Leute und die Bürger und die Sparer müssen erkennen, sie müssen ihr Verhalten verändern, Bankengläubigkeit aufgeben und das, was ich schon lange getan habe, Staatsgläubigkeit aufgeben.
Und das aber alles auch in einer Zeit, wo die Märkte an sich ja auf Rekordhöhen sind. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das ist ja genau das. Also wir haben einen durch Geld getriebenen Markt. Sehr viel Geld, es gibt Anlagenotstand, man versucht Negativzinsen zu vermeiden, man versucht irgendwie aus irgendeiner Quelle noch irgendeine Rendite zu quetschen. Ja? Und das ist bei den Aktien super gelungen, also es gibt keine Kritik von mir an den Aktienmärkten, aber man muss mal die Fundamentaldaten sich dahinter anschauen, dann wird man sehen, dass die Märkte überbewertet sind. Das ist meine Situation. Und deswegen muss man für die Märkte wachen Auges haben und ich rechne damit, dass wir auf kurze Sicht starke Marktbewegungen bekommen werden in die eine und die andere Richtung. Und dann wird das große Erwachen kommen. Deswegen muss man sehr, sehr, sehr wachsam sein.
Viele sagen, um Altersarmut dann zu verhindern, wäre auch eine Immobilie sehr gut. Ist das aber überhaupt der richtige Zeitpunkt, wo die Immobilienpreise ja so auch dramatisch durch die Decke gegangen sind?
Das ist ja das Problem, dass wir Anlagenotstand haben und dann habe ich mir halt einen günstigen Kredit geholt und habe eine Immobilie gekauft und diese Immobilienpreise explodieren zurzeit. Ich sage, es ist eine Immobilienblase. Schauen wir mal, ob sie auf kurze Sicht schon platzt, aber dauerhaft wird sie platzen. Das Problem an der Immobilie ist aber nicht die Immobilie selber, sondern das Problem ist das Anlageverhalten der Deutschen. Die meisten aus dem Mittelstand, die ich berate, haben eine ganz, ganz große Ballung von Immobilien in ihrem Portfolio. bis 75% und sowas und haben nicht in der Breite gestreut. Das heißt also, wenn ein politischer Angriff auf die Immobilie kommt oder ein Marktangriff auf die Immobilie, habe ich ein Klumpenrisiko dort. Und das gilt es zu vermeiden. Also deswegen rate ich davon ab, Immobilien aktuell zu kaufen, weil wir die höchsten Preise ever haben. Also das ist schon der Wahnsinn. Und ich rate sogar dazu, das Immobilienportfolio zu überprüfen. Denn wenn ich jetzt mit als Gewinnmitnahme noch Geld mitnehmen kann, um dann ein Klumpenrisiko zu verringern, würde ich aus den Immobilienmärkten aussteigen oder mit Teilen zumindest aussteigen.
Jetzt haben wir so viel von Ihnen gehört. Was können denn Zuschauer vielleicht tun, die das Gefühl haben, ich möchte meine Finanzen anders aufstellen, ich möchte mir da mehr Gedanken machen, vielleicht auch mehr diversifizieren?
Ja, es ist ja so, wir machen ja heute einen Jahresrückblick und sind ja quer über die Dörfer gegangen mit unseren Themen. Von dem neuen Kanzler bis hin zur Flut im Ahrtal und in anderen Regionen. Jeder sollte erstmal wachsamer werden. Ich berate auch einige Bürger aus der ehemaligen DDR. Neue Bundesländer, die sind viel, viel wachsamer in der Wahrnehmung dessen, was die Politik tut. Also sei wachsam, lieber Bürger, Nummer eins. Zweitens, mach dir für dein Leben einen Plan. Drittens, mach dir für deine Finanzen einen Plan. Und wenn du da nicht weiterkommst, melde dich bei Piper, denn das mache ich mit den Menschen. Und dann Costolani immer berücksichtigen. Es ist keine gute Idee, in dem Land, in dem ich mein Einkommen beziehe, auch meine größten Vermögenswerte zu haben. Also eine Länderdiversifikation, Zugriffsgeschütz, physisches Eigentum, und dazu stehe ich ja mit meinem Team bereit. Also planen, planen, planen. Also etwas handeln, bevor man, also agieren statt zu reagieren, bevor man gezwungen wird, ist das Gebot der Stunde, und immer schön kritisch bei der politischen Gemengelage sein. Und das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren eine ganz große Rolle spielen.
Sagt Rolf Pieper, der Chef der IEM, der Internationalen Expertenmanufaktur, Klardenker, ehemaliger Investmentbanker und der Erfinder auch der Portfoliotheorie Triversifikation. Vielen Dank, dass Sie heute hier in Berlin zu Gast waren.
Ich danke auch.
Und Ihnen, liebe Zuschauer, Dankeschön fürs Interesse. Ich hoffe, Sie konnten für sich einiges mitnehmen. Das war unser Jahresrückblick 2021. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.